Ende der Woche wurde in München der NSU-Prozess fortgesetzt. Das Oberlandesgericht ist mitten in der Beweisaufnahme zu den Mordfällen, die den Rechtsterroristen zur Last gelegt werden. Auf der Anklagebank Beate Zschäpe und 4 mutmaßliche NSU-Unterstützer und imaginär auch noch ein 6. Angeklagter, der deutsche Staat. Dass seine Sicherheitsbehörden bei den Ermittlungen immer wieder versagten, wurde auch im Prozess bereits offenkundig. Und für einen Teil der Prozessbeteiligten ist die Aufdeckung dieses Versagens auch wichtiger Bestandteil des Verfahrens. Die Angehörigen der Mordopfer und Menschen, die vom NSU verletzt wurden, verlangen Antworten. Die Teilnahme am Prozess ist für die Nebenkläger ein wichtiger, aber auch persönlich schwieriger Teil der Aufarbeitung, wie Ina Kraus in ihrer Bild5-Reportage beschreibt.
Die Aufregung der ersten Tage ist vorbei. Inzwischen beginnt der NSU-Prozess an jedem Verhandlungstag mit einer Art Ritual. Gegen 9 Uhr warten Dutzende Zuschauer und Journalisten vor dem Haupteingang des Justizgebäudes in der Nymphenburger Straße auf Einlass. Die Verteidiger der Angeklagten Beate Zschäpe ziehen ihre silbermetallenen Rollkoffer an den Wartenden vorbei. Sie sorgen mit schwarzen Sonnenbrillen und Designerschuhen für ein bisschen Glamour, der in der spröden Atmosphäre des Gerichts allerdings etwas deplatziert erscheint. Dazu kommen, weniger mondän, die Verteidiger der anderen 4 Angeklagten und Dutzende Opferanwälte. Die fröhliche Atmosphäre vor dem Gerichtssaal irritiert. Es geht schließlich im NSU-Prozess um eine Serie rassistischer Taten, die, als sie vor knapp 2 Jahren aufgedeckt wurden, Politik und Gesellschaft tief erschütterten. Die gelöste Stimmung vor dem Gerichtssaal aber trügt. Denn die Taten des nationalsozialistischen Untergrunds am meisten bewegt, sind in der Regel nicht da. Angehörige der Opfer wie Familie Kilic aus München. Der türkischstämmige Habil Kilic wurde im Jahr 2001 in seinem Lebensmittelgeschäft in München-Rammersdorf durch 2 Schüsse getötet. Die Ehefrau und die Tochter des Ermordeten sind Nebenkläger im NSU-Prozess. Aber sie meiden den Gerichtssaal, so gut es geht. Die Witwe lässt sich durch Rechtsanwalt Bernd Michael Mantei vertreten. Er ist es, der sich im Gerichtssaal im Zuge der Beweisaufnahme den Bildern vom Tatort aussetzt.
Meine Mandantin, sie hat ja an keinem der Verhandlungstage teilgenommen, weil sie das einfach nicht erträgt. Das ist schon erschütternd, wenn man das sieht, die Blutlachen, die Leiche und das ganze Umfeld. Das ist natürlich schwer zu verdauen.
Mr. Kebab Grill hieß der Imbiss in Rostock, in dem im Jahr 2004 Yunus Turgut durch 3 Schüsse ermordet wurde. Sein Bruder wird von Nebenklageanwalt Bernd Max Behnke vertreten.
Nein, er war noch nicht da und hat auch irgendwie Angst, hierher zu kommen, weil das sieht man bei vielen Nebenklägern, sich dann ganz schlimm auch wieder die alten Ereignisse, dass sie wieder nach oben kochen. Und insbesondere wird dann auch immer deutlich, dass sie Angst haben vor der deutschen Polizei, die in der Zeit nach den Taten ganz besonders auf die türkischen Mitbürger losgegangen ist, um die zu befragen. Man wollte den türkischen Mitbürgern das als Tat untereinander anhängen, was ja dann zum Glück auch nicht gelungen ist.
Viele Opferfamilien seien durch die Taten des NSU und die anschließenden Ermittlungen traumatisiert, beobachtet Barbara John, die von der Bundesregierung beauftragte Ombudsfrau für die NSU-Opfer. Das Trauma verarbeitet jeder anders. Die einen ziehen sich zurück. Andere, wie Semja Zimzek etwa, die Tochter des im Jahr 2000 ermordeten Enver Zimzek, suchen die Öffentlichkeit. Die 26-Jährige hat ein Buch über die Geschichte ihrer Familie geschrieben und bereits vor Beginn des Prozesses ihre Erwartungen formuliert.
Wir als Familie haben jahrelang auf diesen Prozess gewartet, obwohl wir wissen, das ist eine harte Zeit und es kostet uns viel Kraft. Aber es kann uns nicht mehr so viel wehtun, wie es mal wehgetan hat. Und deshalb haben wir gedacht, wir werden jetzt Nebenkläger, wir möchten diesen Prozess beeinflussen können, wir möchten Fragen stellen können und Teilnahme an diesem Prozess haben.
Semja Zimzek war 14, als ihr Vater, der Blumenhändler Enver Zimzek in Nürnberg, durch 8 Schüsse getötet wurde. 11 Jahre lang vermutete die Polizei, entweder die Familie, die türkische Mafia oder Drogenhändler hätten den damals 38-Jährigen ermordet. Doch dann flog im November 2011 die rechtsextreme Terrorgruppe NSU auf, mit ihren mutmaßlichen Mitgliedern Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe. Der türkischstämmige Enver Zimcek war das erste Opfer der Mordserie. Im NSU-Prozess tritt seine Tochter Simja erstmals Beate Zschäpe gegenüber. Sie sei gleichberechtigtes Mitglied des NSU-Trios gewesen, sagt die Bundesanwaltschaft über Zschäpe. Am ersten Verhandlungstag des NSU-Prozesses galt ihr die ganze Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Doch auch Nebenklägerin Simja Zimcek kam mit ihrer ganzen Familie und zeigte zum Auftakt des Verfahrens Präsenz. Danach gibt sie ein kurzes Statement ab. Hier, vor dem Gerichtsgebäude, ist die Nebenklägerin die Hauptperson.
Die Zimcek, Achtung. Bleibt stehen, Leute, bleibt stehen.
Ja, einfach stehen bleiben.
Bleibt stehen.
Dann haben wir es alle.
Stehen, lass laufen.
Also es war unangenehm, mit den Angeklagten in einem Raum stundenlang zu sitzen und sie zu beobachten. Es waren auch Angeklagte da, die einfach provokant gewirkt haben. Und es war ein anstrengender Tag.
Die 26-Jährige hat gelernt, mit Medien umzugehen. Selbstbewusst tritt sie vor die Kameras, flankiert von zwei Anwälten der Familie. Kommen ihr Mikrofone zu nah, schiebt sie sie einfach weg. Hier geht es auch um die Deutungshoheit, darum, nach 13 Jahren die eigene Sprachlosigkeit zu überwinden. Viele Jahre lang vermutete die Nürnberger Polizei, Enver Zimcek handelte mit Drogen und wurde deshalb erschossen. Die zum Zeitpunkt des Mordes 14-jährige Semja galt lange als Tochter eines Kriminellen.
Also früher musste ich das. Ich musste ihn immer rechtfertigen. Aber mittlerweile weiß jeder, dass wir die guten Opfer sind und nicht mehr die bösen Opfer.
Was es für die Familie Zimcek bedeutete, zu den bösen Opfern zu zählen, erzählt Bayram Basch. Der junge Mann sitzt in Jeans und T-Shirt mit den Anwälten der Familie Zimcek auf den Treppenstufen vor dem Gericht. Er selbst ist kein Nebenkläger. Als Cousin von Semja Zimcek war er dennoch von den Taten des NSU unmittelbar betroffen und beobachtet den Prozess von der Zuschauertribüne aus. Sein Onkel Enver, sagt der 24-Jährige, sei für ihn wie ein Vater gewesen.
Ich meine, mein Cousin, der Kerim und ich sind aufgewachsen wie Geschwister. Die Frau Schimms ja auch meine Cousine. Es ist sehr schwer, auf die Straße zu gehen und zu sagen, hier, was ist los, wenn man neue Leute kennenlernt, mein Vater wurde ermordet, warum, wissen wir nicht. Da gucken die Leute jemanden ganz anders an, ob man ein Krimineller wäre oder irgendwas. Damit kann man jetzt sagen, hier, mein Vater ist gestorben, weil wir nur ein Ausländer waren. Das ist zwar blöd, aber wir wissen den Grund. Wir können jetzt wenigstens, wenn wir abends die Augen schließen, in Frieden schlafen.
Zum Prozess will der selbstständige Kfz-Meister immer wieder kommen. Auch wenn die juristische Ebene, auf der der Mord an seinem Onkel nunmehr aufgearbeitet wird, für ihn neu ist. Er ist das erste Mal in einem Prozess.
Es ist ja zur Zeit so, dass nicht so viele Paragraphen genannt werden, sondern es wird ja ganz normal Deutsch gesprochen. Ich verstehe es ja auch, was Sie meinen. Es wird auch ab und zu mal, die Stimmung sackt ab, allein schon, weil es dann zu lang wird. Es zieht sich wie ein Kaugummi und manchmal ist es so, dass es wieder spannend wird. Ich finde es aber ganz gut, dass erstmal so viele Journalisten kommen und dass auch ganz normale Personen herkommen und sich dafür interessieren. Das zeigt mir wiederum mal, dass es Menschen gibt, die sich interessieren, was in Deutschland passiert oder was passiert ist. Das freut mich schon.
Über 90 Nebenkläger mit über 60 Anwälten sind im NSU-Prozess zugelassen. Die Nebenkläger sind vor allem, wie die Familie Zimcek, Angehörige der 10 Mordopfer. Dazu kommen die Opfer der 2 Bombenanschläge. Bei einem Nagelbombenattentat in der Kölner Kolbstraße im Jahr 2004 wurden über 30 Menschen zum Teil schwer verletzt. Die Kolbstraße ist eine hauptsächlich von deutsch-türkischen Kunden besuchte Geschäftsstraße. Juweliere, Brautmodengeschäfte und Konditoreien locken den türkischstämmigen Mittelstand an. Abdullah Özkan besuchte damals den Friseursalon, vor dem die Bombe explodierte, weil er sich für einen Konzertbesuch in München schick machen wollte. Jetzt, 9 Jahre später, besucht er den Prozess gegen die Neonazis, die die Bombe mutmaßlich gelegt haben. Er wurde bei dem Anschlag verletzt. Als Nebenkläger versucht er nun, das Geschehene zu verarbeiten.
Langsam versteht man, was das für ein schwerer Prozess ist. Es ist kein gleicher Prozess für alle Beteiligten. Es kostet sehr viel Kraft und man muss die Geduld haben, was alles jetzt aufgedeckt wird. Und es wird noch mehr Kraft kosten.
Der große, stattliche Mann aus Köln hat den NSU-Prozess anfangs intensiv beobachtet. Er hat sich Urlaub genommen, um einige Tage persönlich dabei zu sein. Oft verlässt der Nebenkläger den Gerichtssaal, um eine Zigarette zu rauchen.
Also für mich ist das sehr schlimm, dass, wenn die Sache Kolbstraße angesprochen wird, dass ich dann von A bis Z mich an mich alles erinnern kann wieder und werde, an die kleinsten Details.
Weil hauptsächlich türkische Geschäfte von dem Bombenanschlag betroffen waren, vermuteten die Ermittler eine Fehde unter Türken oder Kurden. Jetzt erhoffen sich die Opfer des Bombenanschlags im Prozess Aufklärung. Es war für sie deshalb nur schwer zu verstehen, dass das Gericht anfangs überlegt hatte, ihr Verfahren abzutrennen und später oder eventuell gar nicht mehr zu verhandeln. Die Nebenkläger aus der Kolbstraße fürchteten, dass sie so nie Antworten auf ihre Fragen erhalten würden. Der Senat entschied sich nach flammenden Appellen einiger Nebenklageanwälte bereits in den ersten Verhandlungstagen gegen eine Abtrennung. Abdullah Özkan ist darüber sehr erleichtert.
Es ist sehr gut gelaufen. Der Richter hat richtig entschieden, auch für die späteren Zeiten, auch zwischen den Ausländern und den Deutschen, dass man hier zusammenlebt.
In dem Prozess geht es primär um die juristische Aufarbeitung der Taten des NSU. Das Gericht entscheidet darüber, ob Beate Zschäpe des Mordes und zahlreicher anderer Straftaten schuldig ist oder nicht. Doch der NSU-Prozess entscheidet auch darüber, ob das Vertrauen der Deutsch-Türken in den deutschen Staat wiederhergestellt werden kann. Semya Jimcek drückt es, nachdem sie viele tausend Seiten der Ermittlungsakten selbst studiert hat, so aus.
Wir als in Deutschland geborenen Deutsch-Türken, wir sagen, wir gehören zu Deutschland. Aber eigentlich nimmt man uns nicht mit an diesem Boot, sondern man versucht, uns auszuschließen. Und das hat mich eigentlich so sehr traurig gemacht. Und wirklich, wie jahrelang die Vorurteile Ermittlungen beeinflussen können. Diese Erkenntnis hat mich wütend gemacht.
Semya Jimcek kannte bis zum Tod ihres Vaters dessen türkische Heimat nur aus dem Urlaub. Sie selbst ist, genau wie ihr Bruder, in Hessen geboren und aufgewachsen. Die Geschwister ihres Vaters werden von Seda Bajay, einer jungen deutsch-türkischen Anwältin aus Frankfurt, als Nebenkläger vertreten. Sie sagt, sie tue es als deutsche Anwältin, sie könne sich aber als Tochter türkischer Eltern gut in die Familien der Opfer hineinversetzen.
Als ich im November 2011 gehört habe, als diese ganze Sache aufgeflogen ist und NSU-Vereinigung und es waren rassistische Hintergründe und so weiter. Ich war geschockt, ganz ehrlich, weil ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier geboren. Ich denke, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft. Ja? Und es schockiert mich, dass der Rechtsstaat nicht in der Lage ist, seine Bürger zu schützen über so viele Jahre.
Die Strafrechtlerin Seda Bajay arbeitet eng mit ihrer Kollegin Sayran Kerdi Elvan zusammen. Sie ist eigentlich auf arbeitsrechtliche Verfahren spezialisiert, kennt aber die Familie Jimcek seit vielen Jahren. Auch Kerdi Elvan gehen die Taten des NSU persönlich sehr nahe.
Wenn es weitergegangen wäre, wenn es nicht aufgeflogen wäre, könnte nicht der Nächste eventuell ich gewesen sein. Halt, weil ihr eine Anwaltskanzlei, Kleinunternehmer in dem Sinne und schwarze Haare, Ausländer. Und hätte man nicht selber persönlich betroffen sein können. Also das sind Schockmomente, wenn man selber Deutschland als seine Heimat immer angesehen hat. Wir haben unser gesamtes Leben hier verbracht, wir kennen nichts anderes. Und dass einem dann so wieder bewusst wird, trotzdem gehörst du offensichtlich für einige nicht dazu.
Die Tatsache, dass 8 der 10 Mordopfer türkischstämmig waren, führt dazu, dass zahlreiche deutsch-türkische Anwälte im Gerichtssaal vertreten sind. Mehmet Daimergüler ist einer von ihnen. Er lebt in Berlin und vertritt 2 Opferfamilien im NSU-Prozess. Man muss sagen, Anwalt Daimergüler ist vor dem Gerichtsgebäude ein gefragter Interviewpartner. Er galt einst als Nachwuchshoffnung der FDP, bis zum Bruch mit der Partei. Ein Vorzeigemigrant, jung, als Harvard-Absolvent bestens ausgebildet, Wirtschaftsanwalt. Ein lebender Beweis dafür, dass man sich in Deutschland als Gastarbeitersohn mit viel Fleiß hocharbeiten kann. Als Nebenklageanwalt im NSU-Prozess vertritt er in erster Linie Angehörige von 2 Mordopfern. Draußen, vor dem Gericht, ist er auch jemand, der gesellschaftliche Brücken bauen will.
Manchmal werde ich ja auch angesprochen, ja, von türkischstämmigen Vereinsvorsitzenden und so, die mir dann sagen, ja, also das Ganze ist ja eine Riesenverschwörung vom Verfassungsschutz. Und ja, dass wir dann sagen, ja, Moment mal, jetzt müssen wir auch mal die Moschee im Dorf lassen. Wurden Fehler gemacht, Ermittlungsverfahren, über die müssen wir reden und wir müssen schauen, dass das nicht wieder vorkommt, und zwar auf einer politischen und auf einer juristischen Ebene. Aber hier jetzt davon zu sprechen, von einer Verschwörung, ist vollkommen an der Sache vorbei.
Doch das Vertrauen in den Rechtsstaat kann nur durch eine möglichst umfassende Aufklärung wiederhergestellt werden. Die Beweisaufnahme im NSU-Prozess geschieht mit großer Akribie. Dafür sorgt nicht nur der Vorsitzende Richter Manfred Götzl, sondern auch die über 60 Nebenklagevertreter, die den Prozess an jedem Verhandlungstag aktiv begleiten. Mitunter sorgen ihre Fragen für Auseinandersetzungen mit Götzl oder der Bundesanwaltschaft. Vor allem in den ersten Wochen des Prozesses doppelten sich die Fragen der Nebenkläger an die geladenen Zeugen oder glichen eher Unterstellungen und wirkten damit reichlich unprofessionell. Der Opferanwalt Sebastian Scharmer hält sie dennoch für wichtige Schritte auf der Suche nach der ganzen Wahrheit. Er vertritt die Tochter des im Jahr 2006 in Dortmund ermordeten Kioskbesitzers Mehmet Kubaschik.
Es ist ja ein Strafprozess, der nicht nur daraus besteht, die Anklage irgendwann abzunicken und abzuhaken, sondern er hat eine gesellschaftliche Funktion. Und das heißt Aufklärung. Deswegen findet das hier auch in der Öffentlichkeit statt. Und deswegen sind diese Fragen zulässig und richtig.
Am Ende dieser Arbeit hoffen die Nebenklageanwälte, eine Antwort auf die zentrale Frage der Opferfamilien zu bekommen. Warum ausgerechnet ihre Angehörigen sterben mussten. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass der nationalsozialistische Untergrund aus einem isolierten Trio mit wenigen Helfern bestand, eine These, die viele Nebenkläger bezweifeln. Sie suchen seit Beginn des Prozesses nach Hinweisen auf lokale Unterstützer, die den Terroristen aus Zwickau Hinweise auf die späteren Tatorte gaben. Opferanwalt Sebastian Scharmer und seine Mandantin glauben, dass die Mörder von Mehmet Kubaschik Kontakte zu Neonazis in Dortmund hatten. Nach den ersten über 30 Verhandlungstagen sieht sich Scharmer zumindest bestätigt, dass in dem Prozess neue Details ans Licht kommen.
Wir haben erfahren, dass sich zumindest die beiden Uwes in der rechten Szene gar nicht so konspirativ verhalten haben, wie wir immer dachten. Also die haben ja de facto rumgeprahlt damit, was sie so alles machen und dass sie in die Kaloschen im Kopf haben. Also all das sind so Erkenntnisse, die für uns mehr und mehr fassbar machen, wie es eigentlich im Innenleben des NSU aussah und für uns auch belegen, das muss eine wesentlich größere Organisation gewesen sein, als wir möglicherweise bislang angenommen haben.
Wenige Tage nach dem Mord an Mehmet Kubaschik erschossen die Täter im Jahr 2006 Halit Yozgat, den Betreiber eines Internetcafés in Kassel. Die Familien Yozgat und Kubaschik waren von Anfang an von einem ausländerfeindlichen Hintergrund der Mordserie überzeugt. Die Ermittler aber ignorierten die Hinweise der Angehörigen. So war es auch vorher. In 6 Jahren wurden 8 Türken und ein Grieche mit derselben Waffe erschossen, aber nie suchten die Ermittler nach einem rassistischen Hintergrund der Taten. Heute ist klar, sie übersahen wichtige Details. So berichteten in mehreren Fällen der Mordserie Zeugen von 2 Radfahrern. Heute geht die Bundesanwaltschaft davon aus, dass es sich dabei um die Mörder handelte, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Schon beim ersten Mord an Enver Zimzek beobachteten Zeugen 2 Radfahrer, betont der Anwalt von Semja Zimzek, Jens Rabe.
Frappierend ist, dass jetzt schon nach dieser Verhandlungsdauer klar wird, dass an ganz vielen Tatorten, ich spreche von Zimzek, ich spreche von Kilic, von Jascha und von Köln, dem Bombenattentat, Radfahrer oder in Radlerkleidung Personen unterwegs waren und dass offensichtlich diese Spur von vornherein völlig vernachlässigt wurde. Und das ist sicher einer der ganz, ganz großen Ermittlungsfehler, der jetzt noch sehr viel deutlicher wird als vor Beginn des Prozesses.
Heute ist klar, wie nah die Ermittler den Tätern kamen, wie dicht sie eigentlich dran waren und wie sehr die letzte Konsequenz fehlte, die zum Durchbruch hätte führen können. Dass Migranten von Migranten erschossen werden, war für die Ermittler mehrheitlich so logisch, so plausibel, dass sie die falschen Schlüsse zogen und das Offensichtliche nicht sahen. Trägt der Staat deshalb eine Mitschuld am Tod der 10 NSU-Opfer? Für Angelika Lex, die die Witwe des unmittelbar nach Ismail Jascha ermordeten Theodoros Bulgaridis vertritt, ist die Klärung dieser Frage ein zentrales Anliegen der Nebenkläger im NSU-Prozess.
Also meiner Mandantin geht es nicht um eine möglichst hohe Strafe, sondern ihr geht es um die möglichst vollständige Aufklärung des Sachverhalts. Und dazu gehört natürlich auch, nicht nur festzustellen, welche Person die Waffe in der Hand hatte, sondern auch aufgrund welcher Umstände solche Taten ermöglicht worden sind. Es hat ja auch bei den ersten Morden eigentlich schon genug Anhaltspunkte gegeben, um in eine andere Richtung auch zu ermitteln. Und meine Mandantin stellt sich natürlich die Frage, ob ihr Mann nicht weiter am Leben sein könnte, wenn diese Ermittlungen korrekt geführt worden wären. Also das ist für meine Mandantin ein ganz wichtiger Punkt.
Im NSU-Prozess sind die Ermittler als Zeugen geladen. Rechtsanwalt Mehmet Daimer-Güler, der Angehörige des in Nürnberg ermordeten Schneiders Abdurrahim Özidoğru vertritt, sieht schwere Versäumnisse bei der Polizei.
Bei Özidoğru hat man ja das ganze Programm der organisierten Kriminalität hoch und runter gespielt. Ja, da hat man das ganze Thema Drogenkriminalität, er selber als Akteur, obwohl es da keine Hinweise gab, dass er irgendwie geschäftlich verstrickt sein könnte. Man hat in seinem Auto und in einem Koffer Spuren von Drogen gefunden, die so dünn waren, dass man das auch als sogenannte Anhaftungsspuren werten könnte. Und das andere ist eben zu sagen, ja, mit so wenig Geld kann der Mann gar nicht leben. Ja, das Opfer hatte wenig Geld. Dass ihm das zum Vorwurf gemacht wird, ja, mit so wenig Geld kann man ja nicht leben, der muss noch weitere Einnahmen gehabt haben. Also ich glaube, das ist schon ein Stück weit auch beschämend, wie da mit den Opfern umgegangen wurde. Und da muss man sich schon fragen, ob man mit Hans Meyer genauso umgesprungen wäre wie mit Abdurrahim Özidoğru.
Die falschen Verdächtigungen von damals kommen im Rahmen der Beweisaufnahme alle wieder hoch. Die Anwälte der Nebenkläger bestehen nun darauf, dass die Anschuldigungen von damals alle wieder zurückgenommen werden. Die Rehabilitierung der Opfer ist ein wichtiges Anliegen der Angehörigen. Doch die Bundesanwaltschaft beanstandet Fragen nach Ermittlungsfehlern. Sie gehörten nicht in den Prozess, sondern in einen Untersuchungsausschuss. Rechtsanwalt Jens Rabe, der Semja Zimzek vertritt, wehrt sich dagegen. Ihm ist wichtig, dass die Familien im Prozess nicht erneut stigmatisiert werden, wenn die Ermittler von damals vor Gericht aussagen.
Wir wissen aus den Akten sehr wohl, dass all die Spuren, also beispielsweise die Opfer seien in Drogenmilieu verstrickt gewesen, die hätten terroristischen Hintergrund gehabt, die Opfer, dass sie nicht zutreffen. Nun ist aber uninteressant im Strafprozess, was in den Akten steht. Es gilt das, was in der Verhandlung thematisiert und besprochen wurde. Und genau deswegen ist es wichtig, dass genau auch diese Themenkomplexe besprochen, erörtert und geklärt werden. Und da werden wir drauf bestehen.
Als einer der wichtigsten Ermittler in Ihrem Fall aussagt, reist die Familie Zimzek persönlich an, um aus dessen Munde zu hören, dass keine einzige der Verdächtigungen, denen der ermordete Ehemann und Vater ausgesetzt war, länger Bestand hat. Semja Zimzek wirkt danach wie gelöst.
Es ist schön, wirklich einfach mal zu hören, dass die ganzen Verdächtigungen zu keinem Ergebnis kamen und dass man das auch einsieht. Einfach mal Einsicht ist jetzt da und ich bin darüber sehr froh.
Dass die Fehler der Ermittler in dem Prozess ausführlich thematisiert werden, kommt für die Familie einem späten Freispruch gleich. Und trotzdem, das Leben der Zimzeks wird nie mehr dasselbe sein. Semja Zimzek lebt inzwischen mit ihrem Mann und ihrem neugeborenen Sohn hauptsächlich in der Türkei. Zu sehr haben sie die rassistischen Morde in ihrer Heimat Deutschland verunsichert. Ob sie wieder nach Deutschland zurückkehren wird, macht sie auch vom Ausgang des Prozesses abhängig, der mindestens bis Ende nächsten Jahres, wahrscheinlich sogar noch länger dauern wird.
Ich wünsche mir einfach, dass jeder die gerechte Strafe bekommt. Also darum geht's mir. Und dass alles aufgeklärt wird, unsere ganzen Fragen, dass die aufgeklärt werden.
Sie hörten Auge in Auge mit Beate Zschäpe, die Opferfamilien im NSU-Prozess. Eine B5-Reportage von Ina Kraus, Redaktion Tim Aßmann.